growth through the year averaged 4.5%.
The economy grew by a solid 0.5%.
GDP grew by 0.8%.
We are growing faster than every economy in the G7. A generation of Australians have grown up without ever having known a recession.
104 Quartale in Folge Aufschwung werden da in Australien 2017 gefeiert. Ein Weltrekord. Und auch wenn es gerade nicht mehr ganz so rekordverdächtig aufwärts geht, sagen Ökonomen auch für die kommenden Jahre zumindest noch ein gewisses Maß an Wachstum voraus. Den wirtschaftlichen Erfolg hat das Land unter anderem seinen Bodenschätzen zu verdanken. Steinkohle, Erze, Lithium sind begehrt. Bergbaukonzerne suchen nach immer neuen Möglichkeiten, davon zu profitieren. Ausgerechnet einigen Mönchen in Westaustralien geht das aber jetzt zu weit.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna. Hallo. Eine Handvoll buddhistischer Mönche nimmt es mit einem internationalen Bergbauunternehmen auf. Michael Franzen über diesen ungleichen Kampf im Westen Australiens.
Mönchsgesänge im Schatten von Eukalyptusbäumen bei flirrender Hitze. Im westaustralischen Gerardale nichts Ungewöhnliches. Schon seit über 40 Jahren gibt es am Dorfrand das Buddhistenkloster Budinyana, rund 70 Kilometer südöstlich der Millionenstadt Perth. Zusammen mit gut zwei Dutzend Glaubensbrüdern preist Ajahn Apikatu Buddha. Wie jeden Morgen im Schneidersitz milde lächelt. Doch man sollte sich da nicht täuschen lassen.
We can fight those guys to the end.
Der stellvertretende Klosterleiter weiß sich zu wehren, auch gegen these guys. These guys, das sind die Leute von Telupac. Eher durch Zufall fand der Mit-50er letztes Jahr heraus, dass der Minenmulti auf dem weitläufigen Klostergelände nach Mineralien suchen wollte. Juristisch wäre das möglich. Eine Mine direkt vor der Haustür? Ajahn hielt das anfangs für einen schlechten Scherz. War es aber nicht. Das Unternehmen hatte tatsächlich bei der zuständigen Genehmigungsbehörde einen Antrag gestellt. Doch Telupac hatte die Rechnung ohne die Waldmönche gemacht. Sie mobilisierten die Öffentlichkeit. Tweets, Unterschriftenlisten, Treffen mit Kommunal- und Landespolitikern. Bis Telupac still und heimlich den Antrag zurückzog.
Wir wissen nicht genau, was sie vorhatten. Aber ich war vor ein paar Wochen oben am Serpentine Damm. Da kannst du sehen, was uns hätte blühen können. Bis vor kurzem hatte ein anderes Minenunternehmen, Alcoa, direkt in der Nähe des Gefängnisses, das es dort gibt, eine Mine. Sie haben Tag und Nacht gefördert, gut 2,5 Jahre lang. Der Lärm muss unerträglich gewesen sein. Doch die Gefängnisinsassen mussten das einfach hinnehmen, bis kein Erz mehr da war und Alcoa sich aus dem Staub gemacht hat.
Ajahn ist auf die Veranda im ersten Stock gegangen. Eine kurze Verschnaufpause, bevor in einer halben Stunde die ersten Gäste kommen, zur Konsultation und dem gemeinsamen Mittagessen. Er schaut nach unten. Die Kängurumutter und ihr Junges, sie lassen sich hier jeden Morgen um die Uhrzeit blicken, auf der Suche nach Essbaren. Der Buddhist liebt das. Die akrobatischen Flugmanöver der Papageien, die Abgeschiedenheit. Fürs Erste scheint sein kleines Paradies gerettet, doch so ganz traut er dem Frieden nicht.
Die Minenunternehmen stellen alle 12 Monate einen Antrag, immer und immer wieder. Sie sind wirklich hartnäckig und clever. Sie machen den Grundbesitzern lukrative Angebote. Einer von ihnen hat sein Grundstück an Alcoa verkauft, oberhalb des Stausees. Der See versorgt die umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser und keine 300 Meter entfernt buddelt Alcoa nach Mineralien. Im Trinkwasserschutzgebiet. Skandalös. Nach Niederschlägen sind Erzpartikel und Mineralien in den Stausee geschwappt. Das ist eine tickende Zeitbombe. Falls der See großflächig kontaminiert werden sollte, würde es laut einer Studie der Umweltschutzbehörde schätzungsweise 100 Millionen australische Dollar kosten, ihn wieder zu säubern.
Da sind sie, die ersten Ratsuchenden. 3 gebürtige Thailänderinnen, extra aus Perth angereist und noch unschlüssig, ob sie sich zum Mönch auf den Boden setzen können. Ajahn nickt ihnen zu. Können sie. Er nimmt sich viel Zeit für sie, erteilt mit leiser Stimme Ratschläge. Mit 15 kam der Australier das erste Mal mit dem Buddhismus in Kontakt. Es folgten längere Aufenthalte in buddhistischen Klöstern in Thailand, besorgte Telefonanrufe seiner Eltern und irgendwann der Auftrag, mit Mitstreitern einen Ableger Down Under zu gründen.
Der buddhistische Lebensstil interessiert mich sehr. Ich liebe es, mitten im Wald zu leben und zu meditieren. Für mich ist das genau das Richtige. Der Weg, das Ziel. Es ist sehr inspirierend. Ich kann ja auch anderen helfen und die Gemeinschaft unterstützen.
Pinda Pata, so wird in Thailand die Zeremonie genannt, bei der Bettelmönche durch die Dörfer ziehen und als Geschenk Reis erhalten. In Südostasien war Porn Funnel zwar noch nie, aber muss er auch nicht. Schließlich findet die Zeremonie ja auch in Jaredale statt, im buddhistischen Kloster. Gemeinsam mit rund 40 anderen Gästen steht der gebürtige Brite Spalier und überreicht den Mönchen ein paar Reiskörner, symbolisch. Trockenen Reis muss beim gemeinsamen Mittagessen nachher niemand essen. Stattdessen Vegetarisches. Bulgursalat, Thai-Curry, Gemüse. Jeder bringt etwas mit, auch Paul. Natürlich hat der 72-Jährige von der Minengeschichte gehört. Eine Mine auf dem Klostergelände? Nein, meint er, das sei keine gute Idee, während er am Salat mümmelt. Doch gegen den Minenabbau an sich hat er nichts einzuwenden.
Wir brauchen viele der Mineralien, die sie abbauen, allein schon für unsere Mobilität. Wir sind doch alle mit dem Auto hier und da stecken Mineralien drin. Wir müssen das richtige Gleichgewicht finden zwischen Bergbau und Umweltschutz. Ohne die Minen geht es nicht. Nehmen wir Lithium. Australien ist der größte Produzent von Lithium weltweit. Es ist für die Elektromobilität und Energiewende unverzichtbar.
Vom Kloster ins gut 10 Kilometer entfernte Dorfzentrum zu einem weiteren Paul. Paul Grenfell und seinem Schatten.
Hallo. Hallo. Sorry, I'm late.
No worries.
Lali, da ist Pauls Promenadenmischung und mit ihren 14 Jahren etwas schreckhaft geworden. Besonders dann, wenn jemand in den Tee- und Trödelladen kommt und Herrchen nicht da ist. Trödelladen? Paul verzieht das Gesicht. Antiquitäten seien das, kein Trödel. Die Kimonos aus Japan importiert. Die gelbe 70er-Jahre-Lampe, ein Vermögen wert. Seit 2007 besitzt der Exzentriker den Laden. Und zu behaupten, er würde einen Riesengewinn abwerfen, wäre übertrieben. Aber wie auch. Reich ist in Jaredale niemand. Touristinnen und Touristen gibt es wenige. Und wann sich der letzte Minenarbeiter ins Geschäft verirrt hat, Paul kratzt sich an der Stirn. Eine Ewigkeit her.
What can you do? On a daily basis, your heart is broken, one way or another.
Ein Trauerspiel, genau wie die ganzen Minen im Umkreis, findet der Mann, der in den 80er Jahren eine Zeit lang als Hippie in Oberbayern gelebt hat und ein Faible für deftige Kraftausdrücke hat.
We have a company called Alcoa.
Wir haben da dieses Unternehmen namens Alcoa, das nichts Besseres zu tun hat, als Scheiße zu bauen. Du musst nur durchs Dorf fahren und rechts abbiegen. Dann kommst du zum Damm, zu ihrer alten Mine. Da siehst du, was sie der Natur antun. Da steht nichts mehr. Kein Baum, kein Strauch, gar nichts. Das ist das, was Alcoa unter Beitrag zur Gemeinschaft versteht. Die verarschen uns doch. Und ihr Gerede über Jobs, lächerlich. Ich glaube, in der Mine haben keine vier Leute von hier gearbeitet.
Alcoa, sollte man an dieser Stelle kurz erwähnen, ist ein US-Minenunternehmen, das schon seit den 60er Jahren in Australien aktiv ist. Eisenerz, Steinkohle, Lithium. Der fünfte Kontinent ist reich an Rohstoffen und politisch stabil. Für Alcoa eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen hat den Ruf ausgesprochen, verschwiegen zu sein. Was sich nur bestätigen lässt. Interviewanfragen verlaufen im Sande, Telefonate in der Endlos-Warteschleife. Was soll man von denen noch schon erwarten, knurrt Paul, ehe er in seinem Kabuff hinter der Kasse den Computer hochfährt. Kurz schauen, was das Unternehmen auf seiner Website schreibt. Da, Meldung vom 1. März. Das Unternehmen spendet 280.000 australische Dollar, umgerechnet rund 170.000 Euro an lokale Umweltorganisationen.
Alcoa make a big thing of their regeneration.
Alcoa macht einen Riesenwirbel um seine Wiederaufforstungsbemühungen, weil es ja ein so schrecklich nettes Minenunternehmen ist und nur das Beste für die Umwelt will. Sie vergessen dabei nur leider zu erwähnen, dass das Bauxit, das sie abbauen, die Lebensgrundlage des Waldes bildet. Du musst dir Bauxit wie einen riesigen unterirdischen Schwamm vorstellen. Speziell in den heißen Monaten versorgt er die Jarrah-Bäume mit Feuchtigkeit. Das fällt jetzt weg. Und Alcoa kann noch so viele neue Bäume pflanzen. Ist doch klar, was mit denen passiert bei der Hitze ohne das Bauxit. Die gehen ein. Oh Gott, ich kann mich nur aufregen. Und dann noch die ganzen Chemikalien, die sie einsetzen und die in den Stausee gelangen. Das ist die Quelle für unsere Wasserversorgung.
Of course it is. It's everyone's water supply.
Gut 20 Minuten sind es von Pauls Trödel, pardon, Antiquitätenladen. Dann ist man mitten im Northern Jarrah Forest, einem der artenreichsten Wälder Australiens. 19.000 Quadratkilometer groß ist er. Heimat des bedrohten schwarzen Kakadu und laut UNO-Angaben extrem bedroht. Da hilft auch nichts, dass knapp ein Viertel des Waldes geschützt ist. Die Sommer, auch in Westaustralien, werden sie immer heißer, Regenfälle seltener. Hinzu kommen die Minen. Allein im Umkreis von Jarrahdale gibt es 5, darunter auch Bauxitminen. Bauxit wird für die Produktion von Aluminium verwendet. Die Minen, sie sind alle streng bewacht mit Überwachungskameras und Zäunen. Zutritt verboten. Doch man kann durch die Zäune schauen und erblickt rote Erde, Geröll, hier und da einen Baumstumpf. Es sieht aus, als ob gerade ein Meteorit eingeschlagen wäre. Doch das ist menschengemacht und ein Skandal, findet die Frau, die gerade in ihrem Lieblingscafé in Fremantle, der Hafenstadt vor den Toren von Perth, nach einem freien Platz Ausschau hält. Umweltschützerin Jane Hutchinson engagiert sich für die Western Australia Forest Alliance, die Umwelt-NGO. Die Gegend um Jarrahdale kennt sie gut. Wie oft sie sich schon vor Ort ein Bild gemacht hat vom Abbau der Erze und des Bauxits, des neuen Exportschlagers, sie überlegt kurz. 10 Mal dürften es schon gewesen sein.
Der Bauxitabbau findet im Tagebau statt. Sie fällen dafür alle Bäume, bis da nichts mehr steht. Danach graben sie 8 Meter tief, um an das Bauxit zu kommen. Mit einem Wort, es ist verheerend. Dieser schöne alte Wald ist für immer verschwunden. Und dann kehren sie zurück und stecken ein paar mickrige Setzlinge in den Mutterboden und sagen, aber wir forsten doch alles wieder auf.
Die Rentnerin rührt in ihrem Cappuccino, einem Hafer-Cappuccino. Auf Milch verzichtet die Politikwissenschaftlerin schon länger, aus Umweltgründen, wegen der CO2-Bilanz. Sie klappt ihre Kladde auf. Ganz oldschool sammelt sie Zeitungsausschnitte aus dem West Australian, der einzigen Tageszeitung hier. Den Namen Alcoa hat sie gelb mit Textmarker markiert. Das US-Unternehmen, erzählt sie, ist seit 1961 stolzer Besitzer einer Minenlizenz für ganz Westaustralien, einer Gegend so groß wie Westeuropa.
Long lease, but it's rolling on 21-year basis.
Wirklich eine lange Pacht. Aber die Pacht muss alle 21 Jahre erneuert werden. Und dieses Jahr ist es wieder soweit. Da bestände aus unserer Sicht die Möglichkeit, dass die Landesregierung von Western Australia einige neue Bedingungen stellen könnte. Das ist sozusagen unsere zweite Chance neben unserer Klage.
So that is the second window of opportunity.
Janes NGO hat gegen den Bauxitabbau von Alcoa im North Jarrah Forest geklagt. Die Aussicht auf Erfolg dürfte bescheiden sein. Minen sind in Westaustralien Big Business. Egal ob die sozialdemokratische Landesregierung, die konservative Opposition oder die Gewerkschaften, alle sind pro-Mining für die Minen. Das kommt nicht von ungefähr. Im Haushaltsjahr 2022-2023 zahlten die in Westaustralien aktiven Minenunternehmen mehr als 12 Milliarden australische Dollar an Steuern und Gebühren. Ein Drittel der Haushaltseinnahmen des Bundesstaats Western Australia geht auf ihre Kappe. Jane schüttelt den Kopf. Ein einziger Filz. Sie muss los zu einer Freundin, bei der sie und ihr Mann gerade übernachten. In Perth haben sie ihre Zelte abgebrochen und letztes Jahr ein kleines Haus in Wychcliffe gekauft, dem 3,5 Autostunden von der Landeshauptstadt entfernten Ökodorf. An der Hexenklippe ist alles voll elektronisch und nachhaltig.
Ich denke, es hat sich herumgesprochen, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Mein Mann und ich wollen da unseren Beitrag leisten. Aber vor allem ist die Politik gefordert. Vor 2 Jahren hat unsere Landesregierung entschieden, das Abholzen unserer alten einheimischen Wälder zu stoppen. Das war ein großer Sieg für uns. Western Australia ist der erste Bundesstaat, der das macht. Das ist wirklich bedeutend. Wir müssen unsere Wälder schützen. Das Problem ist nur, dieser Staatsvertrag mit Alcoa ist weiter gültig. Darauf berufen die sich. Alcoa ist ein sehr mächtiger Gegner.
Alcoa ist ein sehr powerful opponent.
Demnächst hat sich Jane vorgenommen, will sie in Jarrahdale vorbeischauen, im Buddhistenkloster. Sie tauscht sich mit Ajahn und den anderen Mönchen häufiger aus, sind ja ihre Verbündeten im Kampf zwischen David und Goliath. Es ist neue Gefahr in Verzug. Alcoa hat Expansionspläne angekündigt. Und auch Tellupac und Rio Tinto, ein weiterer Minenmulti, haben sich um neue Abbaulizenzen in Westaustralien beworben. Für eine Fläche von 240.000 Hektar. Das ist fast so groß wie das ganze Saarland.
Wie sich Mönche und andere Einzelkämpfer großen Bergbaukonzernen in den Weg stellen. Michael Franzen war das. Rohstoffexporte spielen eine enorme Rolle für die Wirtschaft Australiens. Ökonomen rechnen in den nächsten Jahren mit einem jährlichen Wachstum von gut 2%. Eine Voraussetzung dafür ist, dass genug Fachkräfte ins Land kommen. Das Ziel der jetzigen Labour-Regierung ist deshalb, bis Ende 2024 sollen 700.000 Menschen mehr in Australien leben als noch vor 2 Jahren. Andreas Stummer hat sich umgehört, wie die sprunghafte Zuwanderung diskutiert wird.
Fairfield im Westen von Sydney. Einbürgerungszeremonie im feierlich geschmückten Festsaal des Gemeindezentrums.
I pledge my loyalty to Australia and its people.
Die Gruppe der neuen Australier kommt von überall her. Sri Lanka, Schottland, China, Brasilien, Kroatien und Südkorea.
Congratulations, you are now Australian citizen.
Australien ist ein großes Land mit einer kleinen Bevölkerung. Doch die australische Regierung will das ändern. In kurzer Zeit sollen deutlich mehr Menschen einwandern als sonst. Wie anderswo fehlen Fach- und Arbeitskräfte. Besondere Zeiten, meint Innenministerin Claire O'Neill, verlangten eben besondere Maßnahmen.
We've got some really big national challenges that we face as a country.
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Der Wohlstand australischer Haushalte tritt auf der Stelle. Wir haben eine rasch alternde Bevölkerung und nicht genug Pflegekräfte. Wir wollen auf eine völlig schadstofffreie Wirtschaft umstellen, aber dazu brauchen wir das nötige Know-how. Einwanderung kann uns dabei helfen, diese Probleme zu lösen.
Migration can help us answer all of these challenges.
Ingenieure, Mediziner, Finanz- und IT-Spezialisten standen als Einwanderer in Australien schon immer hoch im Kurs. Jetzt wurden eigens für besonders gesuchte Berufsgruppen bürokratische Hürden abgebaut. Prüfen und Anerkennen ausländischer Qualifikationen gingen jetzt schneller, sagt Innenministerin Claire O'Neill. Außerdem werde daran gearbeitet, die Wartezeit für Visa zu verkürzen.
Wir wollen es der Wirtschaft einfacher machen, Fachkräfte am oberen Ende des Arbeitsmarktes zu bekommen. Menschen mit Qualifikationen, die wir dringend brauchen. Das reicht von Psychologen bis hin zu Cyberexperten. Heute geht es darum, die am besten ausgebildeten Zuwanderer zu bekommen oder abgehängt zu werden.
Die Prioritäten bei der Anwerbung von Berufsgruppen müssten anders gesetzt werden, fordert dagegen Lindsay Partridge vom Verband der australischen Baumeister in Sydney. Er ruft dazu auf, anfangs bevorzugt Maurer, Elektriker, Klempner und Zimmerleute ins Land zu holen.
Es ergibt keinen Sinn, Ärzte und Krankenschwestern hierher zu holen, wenn sie nirgendwo leben können. Wir brauchen also erst einmal Handwerker, die für sie Häuser und Wohnungen bauen. 500.000 Heime sind für die kommenden Jahre geplant. Dafür benötigen wir auch genauso viele Handwerker. Eine enorme Anstrengung.
Viele stellen sich gegen die Politik der Labour-Regierung. Das sei zwar eine bequeme, aber keine richtige Strategie. Außerdem komme das sprunghafte Anwachsen der Bevölkerung zum falschen Zeitpunkt. Tatsächlich ist Energie heute so knapp und so teuer wie nie zuvor, obwohl das Land selbst viele Rohstoffe hat. Inflation, Lebenshaltungskosten, Hypothekenzinsen und vor allem Mieten steigen um die Wette. Jay Song ist Migrationsforscherin am Asieninstitut der Universität Melbourne. Das angestrebte Quotensystem, das regeln soll, wer aus welchen Gründen einwandern darf, vergleicht Jay Song mit einem gut gemixten Cocktail. Etwa 65% qualifizierte Fachkräfte, 25% Familienangehörige und 10% anerkannte Flüchtlinge.
First of all, you need to have skills and qualifications.
Berufliche Qualifikationen, technische oder andere Fähigkeiten und Abschlüsse sind Grundvoraussetzung. Einwanderer dürfen nicht vorbestraft sein, damit sie kein mögliches Sicherheitsrisiko darstellen. Sie sollten gesund sein, um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Außerdem erwarten wir, dass sich Migranten in unsere Gesellschaft integrieren und unsere Werte wie Demokratie, Gleichberechtigung und Vielfalt teilen.
Wie viel Bevölkerungswachstum aber verträgt eine Gesellschaft? Und in wie kurzer Zeit? Die Australier sind mittlerweile das am meisten urbanisierte Volk der Welt. Ganze 87% wohnen in Ballungsgebieten. Immer mehr Freiräume werden zugebaut. Der öffentliche Nahverkehr ist überlastet. Es gibt zu wenig Schulen, Krankenhäuser, Kinderbetreuung, Bus- und Zugverbindungen. Melbourne und Sydney sind im letzten Jahr um mehr als 150.000 Menschen gewachsen. Mehr Menschen brauchen mehr Wohnraum. Bei gleichbleibendem Angebot explodieren die Preise. So sind die Mieten in den letzten 2 Jahren landesweit um 25% gestiegen. Bei der nächsten Wahl Ende 2025 dürften die australischen Parteien um das Thema Einwanderung nicht herumkommen. Auch die amtierende Labour-Regierung könnte die erhöhten Einwanderungszahlen für die Jahre danach wieder herunterfahren. Sicher wäre es verfrüht, schon heute eine Bilanz der wirtschaftlichen Auswirkungen zu ziehen. Die Wahrnehmung in der Gesellschaft aber scheint eine andere. Das zeigt sich in Umfragen. Eine deutliche Mehrheit lehnt ein großes Australien ab. Der Bevölkerungsforscher Bernard Salt sieht es pragmatisch. Veränderung sei nie einfach, sagt er. Und Australien müsse offen bleiben.
Wandel weckt immer Bedenken. Das Leben vor allem in unseren Vorstädten wird sich grundlegend ändern. Australien muss nachhaltig wachsen. Aber ich glaube nicht, dass wir bei 28 Millionen Einwohnern die Zugbrücke hochziehen und sagen können, danke, wir können keinen mehr hereinlassen. Ich bin nicht sicher, wie das die restlichen 9 Milliarden Menschen dieser Welt aufnehmen würden.
Mehr Zuwanderung für mehr Wirtschaftswachstum. Wie das in Australien ankommt, hat sich Andreas Stummer angeschaut. In der nächsten Folge geht es bei uns um China. Da boomt gerade die Entwicklung von E-Autos. Und womit die im Ausland punkten sollen, ist dann unter anderem unser Thema. Hören Sie da gern rein. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut.